Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Von Torra und Tour. In zwei Wochen, da steht der Showdown an für die deutsche Fußballnationalmannschaft, was die EM-Qualifikation angeht. Im Augenblick sieht es ja ganz gut aus, aber das Team von Joachim Löw muss sich nochmal nach der Decke strecken, um das große Ziel zu erreichen. Darüber reden wir und wir schauen auch nach vorne mit einem Mann, der kompetenter nicht sein kann. Er selbst hat 70 Länderspiele, ist Präsidiumsmitglied beim DFB und Manager der Nationalmannschaft.
Er ist einer der mächtigsten und wichtigsten Männer im deutschen Fußball. Oliver Bierhoff, sein Wort hat Gewicht und das schon seit über 15 Jahren.
Oliver kennt sich aus, er hat gute Kontakte und er hat selbst erfolgreich Fußball gespielt.
Unter seiner Führung der DFB und die Nationalmannschaft jahrelang eine Erfolgsgeschichte mit dem WM-Titel als Krönung. Nun erlebt die DFB-Auswahl schwerere Zeiten, aber Oliver Bierhoff arbeitet akribisch an Lösungen.
Ich traue Oliver Bierhoff das schon zu, dass er in den nächsten Jahren die Entscheidungen trifft, die uns Deutschen wieder so weit helfen, dass wir stolz sind auf unsere Spieler, dass wir stolz sind auf die deutsche Nationalmannschaft.
Oliver Bierhoff will die Weltmeister von morgen entwickeln, darf aber dabei die möglichen Europameister von heute nicht aus den Augen verlieren.
Da ist er jetzt. Hallo, herzlich willkommen, ja. Oliver Bierhoff.
Hallo, grüß dich.
Tja, die möglichen Europameister von 2020 kämpfen noch um die EM-Quali, aber die Aussichten stehen ja nicht schlecht mit 15 Punkten. Wie sind Sie bisher mit dem Verlauf zufrieden?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch eine Pflicht, sich als deutsche Nationalmannschaft für ein Endrundenturnier zu qualifizieren, da sich auch die ersten beiden qualifizieren, in der Gruppe auch. Aber man hat trotzdem natürlich immer wieder hin und wieder Sorgen, was alles passieren kann, wenn eine gewisse Dynamik im Fußball entsteht. Die haben wir ja auch bei Pokalspielen, bei internationalen Wettbewerben immer. Wir sind sehr zufrieden mit dem, wie sich die jungen Spieler entwickelt haben. Wir haben ja eigentlich zum Jahresende letzten Jahres den Umbruch gestartet mit sehr harten, aber auch konsequenten Entscheidungen. Die Trainer haben eine klare Vorstellung von dem, wie sie spielen wollen, haben es eigentlich auch geschafft, die Spieler zu stärken und auch die jungen Spielern wie ein Serge Gnabry oder auch ein Leroy Sané, ein Joe Kimmich, selbst auch ein Thilo Kehrer immer mal wieder aufzubauen und Vertrauen zu geben. Ich glaube, es ist da auch wieder deutlich geworden, was die Nationalmannschaft mit diesen Spielern macht, nämlich dass sie eben auch internationale Erfahrung sammeln, aber auch Selbstbewusstsein. Wir haben natürlich immer noch einige Probleme, vor allen Dingen auch mal Ergebnisse nach Hause zu fahren. Wir haben uns häufig gute Ausgangssituationen erarbeitet und konnten sie eigentlich dann über 90 Minuten nicht halten. Eben auch gegen Holland oder zuletzt auch gegen Argentinien in einem Freundschaftsspiel. Aber das ist sicherlich auch ein bisschen der Jugend geschuldet und natürlich auch der ein bisschen Unerfahrenheit.
Die Bilanz ist ja stimmig mit 5 Siegen und dann halt dem Aussetzer gegen die Niederlande 2-4. Mhm. Haben Sie das eher als Betriebsunfall gewertet?
Ich hätte es als Stufe in einem Entwicklungsprozess bewertet. Man sieht dann doch, dass die Kontinuität über 90 Minuten von der jungen Mannschaft immer schwer zu halten ist. Und auf der einen Seite hat es mich natürlich sehr geärgert, weil es dann natürlich auch individuelle dumme Fehler sind. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass wir müder wurden, dass die Abstände nicht passten, dass dann die Sicherheit fehlt, teilweise auch das Vertrauen in die eigene Stärke. Und das sind einfach Dinge, die kann man fast voraussehen. Die kommen. Und mir ist es eigentlich lieber, sie kommen jetzt. Und sie machen uns auch nochmal bewusst, dass dieser Prozess läuft, aber noch lange nicht am Ende ist.
Die Nation, Oliver, ist aber durchaus so ein bisschen, ich sag mal, verunsichert. Da schwingt natürlich noch mit das sehr vorzeitige WM aus, da schwingt mit der Abstieg aus der Nations League. Inwieweit können Sie die Fans dann beruhigen im Hinblick auf die Euro?
Ja, ich glaube, es muss jedem bewusst sein, dass wir eigentlich ein neues Kapitel aufgeschlagen haben. Die Mannschaft muss sich neu finden, neu gestalten. Und ich sage das immer wieder, wir werden nicht als Favorit zur Europameisterschaft fahren. Das kann aber auch, muss kein Problem sein. Wir werden auf jeden Fall, und das kann ich den Fans versprechen, eine Mannschaft haben, die sich zerreißt, die große Leidenschaft hat und die natürlich trotzdem auch gute spielerische Qualität hat. Aber es ist natürlich nicht so, seit 2010 bis 2016, 17 haben wir eigentlich den Weltfußball nicht dominiert in dem Sinne, aber wir haben schon bei den Nationalmannschaften sehr dominant unsere Rolle gespielt, haben alle bei den Endrunden, waren immer unter den letzten 4, sind Weltmeister geworden, Confed-Cup-Sieger. In der Position sind wir nicht mehr. Wir sind ein bisschen natürlich runtergerutscht, andere Mannschaften wie die Franzosen, auch jetzt teils die Engländer, die Holländer, Spanier, wie immer, haben natürlich eine Favoritenrolle, aber wir haben großes Potenzial und auch eine gute, sehr gute Qualität.
Unterm Strich aber ist die Gesamtsituation doch ein bisschen schwer einzuschätzen zurzeit. Man weiß nicht ganz genau, wo steht Team Deutschland im Konzert der großen Europa. Wir probieren mal, Sie auf den Stand zu bringen und eine Standortbestimmung für Sie herzustellen.
Halb leer oder halb voll? Das berühmte Wasserglas und die Frage, wie es um die deutsche Nationalmannschaft steht. Auf der einen Seite ist die Wunde des WM-Desasters noch immer nicht verheilt, dazu der Abstieg aus der Nations League. Auf der anderen Seite hat Joachim Löw den Umbruch vollzogen und viele Spieler machen Hoffnung auf einen erfolgreichen Generationswechsel. Also, wo steht die DFB-Auswahl?
Ich würde sagen, wir gehören noch irgendwie zu den Top 10, aber Top 3 oder Top 5 sehe ich andere Mannschaften zum jetzigen Zeitpunkt stärker.
Ob diese Mannschaft titelreif war, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das muss ich auch im Laufe des Turnieres zeigen, weil viele Spieler dabei sein werden, die nicht viel Turniererfahrung haben.
Die Mannschaft muss noch zusammenfinden. Geduld ist gefragt. Aber es mangelt in manchen Mannschaftsteilen auch schlichtweg an Qualität. Seit Miroslav Klose hat Deutschland beispielsweise keinen treffsicheren Stürmer mehr.
Es wäre wünschenswert, wenn wir einen Top-Stürmer haben, der eben diese Position begleitet, der im Zentrum eben auch, sagen wir mal, alles vereint.
Und auch in der Innenverteidigung wird die Auswahl immer dünner, erst recht nach der schweren Verletzung von Abwehrchef Niklas Süle. Niklas ist ein Gesicht der jungen Spielergeneration, er war ein Fixpunkt in unseren Planungen. Und der Bundestrainer? Joachim Löw hatte nach dem WM-Aus eine neue Handschrift angekündigt. Sichtbar ist sie bislang nur in Ansätzen. Womöglich ist es nach 13 Jahren auch schwer, dem Team neue Impulse zu geben. Die Fans jedenfalls werden vermehrt ungeduldig. In Estland gab es zuletzt einige Löw-Raus-Rufe.
Was die Rufe betrifft, habe ich irgendwie während des Spiels nicht gehört. Kann sein, ist auch ihr gutes Recht, wenn es manche rufen.
Ich glaube, dass Jogi Löw nach wie vor engagiert dabei ist mit seinem Trainerteam und gibt das Beste, aber zurzeit ist eben nicht das Beste genug, um gegen die Besten zu gewinnen.
Vieles bereitet Sorgen, vieles macht aber auch Hoffnung. Das berühmte Wasserglas, halb leer oder halb voll, alles eine Frage der Interpretation.
Oliver, wie würden Sie es bewerten? Ist das Glas halb leer oder halb voll?
Also ich bin ein optimistisch denkender Mensch, positiv, natürlich halb voll. Ich finde den Bericht sehr gelungen, eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Das Einzige, wo ich widersprechen würde, wäre, dass Jogi keine neuen Impulse geben kann. Die hat er schon gegeben. Es ist einfach so, der Mensch wünscht sich natürlich, dass Dinge direkt wieder perfekt laufen und alles gut ist. Und wir kommen ja aus einer Zeit, auch in der Ära von Jogi Löw, aber auch seit 2004 mit Jürgen Klinsmann, in der alles eigentlich super lief. Und da sind wir jetzt halt mit dem enttäuschenden Ausscheiden bei der WM 2018, war ein tiefer Schlag und wir fangen wieder unten an. Und ich kann immer nur sagen, es ist ein Prozess, der immer wieder dauert, der immer wieder Rückschläge beinhaltet. Darauf haben wir auch hingewiesen. Deswegen ist es für mich klar halb voll, weil ich einfach die positiven Bereiche sehe, die Spieler irgendwie angehen. Und wir haben wenig Zeit gehabt, teilweise Dinge einzustudieren, miteinander zu finden. Das ist übrigens auch eine Stärke jetzt des deutschen Fußballs, dass viele dieser Spieler auch nur so gut zusammenspielen können, weil die schon in der U17 zusammengespielt haben oder in der U19 oder U21 zusammen irgendwie Erfolge gefeiert haben. Und dank dem haben wir eigentlich auch, finde ich, noch recht gute Resultate eingefahren.
Ich will noch gleich mal bei Joachim Löw bleiben, weil Sie gesagt haben, Abnutzungserscheinung auf keinen Fall. Aber er ist nun 13 Jahre im Amt. Ne? Also ich glaube, nächstes Jahr hat er dann Helmut Schön eingeholt, hat Sepp Herberger eingeholt. Das ist ein Mann, den ich noch kenne, der allererste Bundestrainer. Trotzdem, wie sehr, ich sag mal, zehrt es auch an ihm selber so nach 13 Jahren, nach so einer langen Strecke ohne Pause?
Also zehren tut es nicht an ihm. Natürlich ist man direkt nach dem Turnier, da ist jeder Trainer erstmal kaputt und müde. Das gilt, glaube ich, bei allen Trainern. Aber das war entscheidend, als wir uns nach der WM 2018 zusammengesetzt haben, dass ich bei ihm ganz klar gespürt habe, dass es in ihm brennt, dass er die Bereitschaft hat, Dinge zu hinterfragen, auch neue Wege zu gehen in der taktischen Ausrichtung, in der persönlichen Ausgestaltung der Mannschaft. Und ich sehe in den Jahren jetzt eigentlich nicht dass die Problematik, weil erstens hat er nicht die tägliche Abnutzungserscheinung, die ein Vereinstrainer hat. Zweitens hat er immer wieder neue Generationen, die halten dich frisch, die halten dich jung, dass du dich immer wieder neu einstellen musst. Also du hast seltensten Spieler, mit dem du so lange dann arbeitest wie im Verein. Und wenn wir ehrlich sind, auch in den Vereinen, Kontinuität hat sich immer ausgezahlt. An welche Trainer denken wir, die erfolgreich sind? Ja, wir haben gerade Sepp Herrer, Helmut Schön, Otto Rehhagel in Bremen und Arsene Wenger bei Arsenal oder andere Trainer. Und insofern ist für mich eher wichtig, ob das Feuer noch brennt, und das tut es bei ihm.
Gut, aber dann kommen eben doch diese Rufe Joachim Löw raus. Wie erklären Sie sich das? Wie kommt das?
Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Ecke das kam. Ich habe das bis jetzt, trotz aller Kritik, die immer da war, finde ich...
Also
ist es auch nichts gefolgt. Aber natürlich weiß auch Jogi, dass er natürlich jetzt einen gewissen Kredit verspielt hat und dass er da Ergebnisse bringen muss. Aber ich sehe ihn immer sehr entspannt, und ich habe ihn in vielen Situationen erlebt, auch in Drucksituationen während der Turniere oder auch bei Personalentscheidungen. Das sind eigentlich die Momente, die ihn auch stark machen, weil er dann die Ruhe bewahrt, weil er dann eigentlich an die Sache denkt, nicht an populistische Entscheidungen, und also diese Rufe hat er, wie er gesagt hat, nicht wahrgenommen.
Prallt das aber wirklich ab an einem?
Ja, also ich glaube, so einmalig mit so einer kleinen Minderheit ist das jetzt nichts, was einen beschäftigt. Aber es ist natürlich klar, wenn etwas längerfristig geht, und es geht bei jeder Führungsperson, wenn sie immer in Frage gestellt wird, diskutiert wird, kommt es natürlich irgendwann auch, beschäftigt es dich.
Nehmen wir mal die Personalsituation in der Nationalmannschaft. Es hat viele neue Gesichter gegeben nach dem Umbruch. Und trotzdem sagen so einige Leute, da vorne drin, so ein richtiger Knipser, der fehlt weiterhin. Einer wie Miroslav Klose, einer wie Oliver Bierhoff zum Beispiel. Ne? Ja. Warum gibt es den nicht mehr?
Oh, das ist eine lange Geschichte, aber dieses Problem erkennen wir schon seit Jahren. Ja, wir haben sicherlich aufgrund der positiven Wandels im Jahr 2000 mit den Leistungszentren, mit anderen Inhalten, wo wir weggekommen sind, jetzt haben wir von meinem Fußball ein bisschen den Rumpelfußball hin zu, wir müssen technisch sein, stark sein, wir müssen agil sein, flexibel. Haben wir halt alle Spieler entwickelt, die technisch stark sind, die flink sind, die gut dribbeln können, die natürlich auch gerne mitspielen, aber die ungern dahin gehen, wo es weh tut, nämlich vorne drin im Zentrum. Und daran müssen wir auch in unserer Entwicklung für die Zukunft ansetzen. Zurzeit haben wir eigentlich keinen zur Verfügung. Wir haben zwar Spieler wie Timo Werner und Serge Gnabry oder Leroy Sané, die auch bei uns jetzt schon viele Tore gemacht haben, aber es sind halt keine klassischen Keilstürmer.
Ja, hat das auch mit der Trainerdenke zu tun, mit der neuen Trainerdenke, die halt Wert legen auf dieses schnelle Umschaltspiel und diesen zentralen Stürmer in dem Sinne gar nicht mehr brauchen und damit eben auch nicht heranziehen.
Ja, es gibt sicherlich mit der Spielweise, die wiederum durch die Trainer erfolgt und die natürlich auch ein bisschen gefordert wurde, sind halt Wellenbewegungen, und dann hat man einfach diese Stürmer, diese Keilstürmer ein bisschen außer Acht gelassen. Aber man sieht eigentlich jetzt wieder in den letzten Jahren, dass eigentlich eine Tendenz dahin geht. Und Bayern München ohne Lewandowski, der vielleicht kein statischer Keilstürmer ist, aber trotzdem jemand ist, der dort vorne reingeht, der dort den Ball hält, der eigentlich auch zwei, drei Abwehrverteidiger recht tief hält, die fehlen uns eigentlich.
Und wünschen Sie sich so einen?
Den wünsche ich mir nicht nur, sondern ich habe auch den Auftrag gegeben, wir müssen diese wieder heranbringen. Also wir müssen einfach, was wir jetzt angehen durch positionsspezifische Ausbildung und Schulung, einfach auch wieder diese Spieler einfordern und natürlich gerade im unteren Bereich, in dem Jugendbereich, auch wieder eben entsprechend Spielweisen, Taktikeinstellungen und natürlich auch Übungen so machen, dass diese Qualitäten wieder gefordert sind.
Das werden wir nachher noch vertiefen. Ich will nur jetzt nochmal kommen auf den Status quo. Und dann nehmen wir mal die Defensive, Oliver. Den Ausfall von Niklas Süle hat nicht nur Bayern München zu verkraften, sondern eben wohl auch die Nationalmannschaft. Wie schwer wiegt dieser Ausfall?
Schon ein starker Schlag. Ich meine, wir haben natürlich auch bei den Personalentscheidungen uns natürlich Gedanken gemacht, wer soll eine tragende Rolle in dieser Mannschaft führen. Und Niklas hatte schon eine gute Entwicklung bei Bayern München gemacht, hat bei uns gute Leistungen gezeigt und hat natürlich auch Qualitäten gebracht, dass er dort eine Stütze in der Abwehr ist. Wir wollten ihn auch bewusst dort in die Verantwortung bringen. Und insofern ist das natürlich schon eine Personalie, die uns hart trifft. Gerade auch, weil es jetzt keine 2-3-Monats-Verletzung ist, sondern eben eine langwierige Verletzung ist. Und man natürlich mal schauen muss, wie das zeitlich vor der EM überhaupt hinhaut.
Jetzt bleiben als Innenverteidiger Ginter, Tah, Koch, vielleicht, wenn er aus der Verletzung zurückkommt, eben noch Rüdiger. Reicht das aus für eine Europameisterschaft?
Das gilt es jetzt zu bewerten. Ich meine, das sind immer wieder neue Situationen. Wir scannen ja ständig und überlegen, wie man auch den Kader zusammenstellt. Und das ist natürlich jetzt wieder eine neue Situation. Und dem werden sich die Trainer eben auch in Ruhe dann auch vor den November-Länderspielen mit beschäftigen.
In diesem Zusammenhang wird natürlich auch schon wieder hin und wieder jedenfalls der Ruf laut nach der Rückkehr von Mats Hummels. Klar, dass Sie die Frage erwartet haben. Ne? Würde denn Joachim Löw die Größe haben, ihn zurückzuholen, oder ist das gar keine Option?
Also die Trainer besprechen das, eine Woche vor der Länderspielreise wird dann auch final der Kader gegeben. Insofern kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ich kann aber dazu sagen, dass Jogi erstens kein menschliches Problem hat mit allen drei Spielern. Er hat mit allen drei Spielern offen gesprochen. Soweit ich mit den Spielern gesprochen habe, ist da auch nichts hängen geblieben. Es hat auch keiner seinen Rücktritt erklärt oder es hat auch keiner gesagt, ich würde nie wieder unter Jogi Löw spielen. Und ich weiß auch, dass das für Jogi, dass die Trainer, ist ja immer dann auch eine gemeinsame Entscheidung, den Erfolg der Mannschaft im Vordergrund sehen. Insofern spielen persönliche Befindlichkeiten, die jetzt hier auch nicht vorhanden sind, keine Rolle.
Aber Sie schließen das ja jetzt nicht kategorisch aus, dass einer wie Hummels zurückkommen könnte.
Haben wir auch von Anfang an nie. Also es war immer natürlich so ein bisschen leider durch eine Kommunikation so das Bild entstanden, als ob es ein finaler Ausschluss aus der Nationalmannschaft war. Ich habe immer gesagt, wir haben noch keinen Spieler verabschiedet. Also wenn wir das gemacht hätten, hätten wir ihm einen Blumenstrauß und ein Geschenk zum Länderspiel gegeben. Ich fand es damals sehr klar und deutlich, auch für die Spieler wie Niklas Süle oder andere, zu sagen, wir planen jetzt nicht mit euch, wir haben andere Vorstellungen und wir möchten das auch nicht jeden Monat diskutieren. Aber im Fußball würde ich eh nie was ausschließen, aber das war auch nie so gedacht.
In diesem Zusammenhang hat vor nicht allzu langer Zeit ein großes deutsches Organ, wie Bild, wir können es ruhig sagen, geschrieben, ein Trainer, der einknickt, verliert sofort alle Akzeptanz. Würden Sie das auch so bewerten oder würden Sie sagen, nee, wenn wir die Qualität steigern können, dann müssen wir auch mal über unseren Schatten springen?
Also dem stimme ich nicht zu. Ich sehe es nämlich auch nicht als Einknicken, wenn ein Trainer, generell wenn eine Führungskraft Entscheidungen auch mal widerruft. Erstens, wenn sie auch sagt, die Situation hat sich geändert, ich muss jetzt anders entscheiden. Auch wenn sie, selbst wenn sie Fehler machen, zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, ich möchte den jetzt korrigieren, das sehe ich erstmal nicht als Einknicken. Ich glaube, das größte Risiko, das ein Trainer gehen kann, ist, dass die Spieler merken, er ist nicht überzeugt davon. Er macht es aus öffentlichkeitswirksamen Gründen und er hat da in dem Sinne kein Rückgrat. Aber wenn man, egal welche Entscheidung man trifft, sie mit Überzeugung trifft und man merkt, es geht dort um die Sache, um den Erfolg der Mannschaft, hat, glaube ich, noch kein Spieler das irgendwo schlecht betrachtet.
Was meinen Sie, wie wäre die Reaktion im Volke, im Blätterwald, in der Medienlandschaft, wenn es halt eine Rückholaktion, ich sag mal Hummels oder in Klammern auch Boateng geben würde?
Es ist immer schwer zu entscheiden, das jetzt, vorauszusehen. Wie bei vielen sportlichen Entscheidungen gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen. Es wird wieder Pro und Contra geben, es wird Abstimmungen geben. Für uns und auch für die Trainer war es eigentlich immer wieder wichtig, sich von dem frei zu machen. Und das ist eigentlich immer eine Maxime, die man sich stellt, dass man sagt, es geht hier nicht darum, wie reagiert die Öffentlichkeit, wie kann etwas wahrgenommen werden, sondern glauben wir daran und was ist der größte Erfolg, was wird uns zum größten Erfolg bringen. Weil am Ende, egal wie du entscheidest, du musst den Erfolg haben. Wenn du keinen Erfolg hast, war jede Entscheidung verkehrt. Wenn du Erfolg hast, ist es hinterher egal.
Es gibt Ansätze und es gibt auch ein Projekt Zukunft. ich würde mal sagen, das ist sogar das Baby von Oliver Bierhoff. Darüber reden wir gleich. Bleiben Sie bei uns, wenn Sie wissen wollen, wie es mit der Nationalmannschaft weitergeht. Wir sind zurück bei Von Tora on Tour, heute mit Oliver Bierhoff, dem Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und wir werfen einen Blick nach vorne. Ein Meilenstein auf dem Weg zu neuen Ufern ist die DFB-Akademie. Lange geplant, 150 Millionen wurden investiert und 2021 soll sie eröffnet werden.
Es ist sein Masterplan für die Entwicklung einer neuen goldenen Generation, für die Weltmeister von morgen, das Projekt Zukunft.
Wir brauchen den nächsten großen, beherzten Schritt im deutschen Fußball. Mit neuer Dynamik.
Wir alle haben die Aufgabe, dass Deutschland eben auch die nächsten 30, 40 Jahre in der Weltspitze sein soll im Fußball.
Oliver Bierhoff und sein Team haben in einer detaillierten Analyse herausgearbeitet, unter welchen Schwächen der deutsche Fußball leidet. Es wurden Strategien und Ideen entwickelt, die Abhilfe schaffen sollen.
Was wir brauchen, sind vermehrt durchsetzungsstarke Spielertypen. Spieler, die durch ihre hervorragende Variabilität, ihre Dynamik, ihre Individualität, ihre mentale Stärke und Persönlichkeit besonders beweisen.
Es geht aber nicht nur um die Spieler, sondern auch um die Trainerausbildung. Auch hier die Forderung, mehr Freiraum für mehr Individualität.
Sie werden oft im Nachwuchsbereich an den Tabellenergebnissen und der Performance ihrer Mannschaft und weniger an der Entwicklung einzelner Spieler gemessen. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Jahren zu ähnliche Trainertypen ausgebildet.
Die Innovationen sollen hier geschaffen, die Ideen hier gelebt werden, in der neuen DFB-Akademie. Das zentrale Kompetenzzentrum soll alle Beteiligten aus Amateur- und Profilager unter einem Dach vereinen.
Ideen kreieren, neue Wege gehen, alle zusammenkommen, analysieren, planen, was die Zukunft betrifft.
Oliver Bierhoff kämpft für die Weltmeister von morgen. Damit der Plan aufgeht, müssen aber alle Nationalmannschaften, Bundesliga-Vereine und Amateure an einem Strang ziehen. Sollte das Projekt Zukunft nicht von allen gelebt werden, dann bleibt es nur eine schöne Idee auf dem Papier.
Das Projekt Zukunft, Oliver Bierhoff. Wie soll die neue Akademie dazu beitragen, auch das Aushängeschild Nationalmannschaft neu zu befeuern?
Naja, der Gedanke war, als wir uns dem Problem genähert haben, was ist eigentlich die Stärke des deutschen Fußballs? Und wo wird eigentlich die Stärke des deutschen Fußballs am deutlichsten? Bei der A-Nationalmannschaft. Gleichzeitig ist die A-Nationalmannschaft natürlich auch der Geldbringer für den Verband, damit er auch seine gemeinnützige Arbeit erfüllen kann. Also unser Ziel ist es eigentlich, eine erfolgreiche Top-A-Nationalmannschaft zu haben mit Top-A-Nationalspielern. Und wie erreichen wir das? Das wird natürlich dann heruntergebrochen und fängt eigentlich beim Fünfjährigen schon an, dass wir den entsprechend nehmen und haben da alle Themen beleuchtet, von unserer Struktur, von unseren Trainern, von unseren Spielern, auch von dem Verbundsystem. Haben dort verschiedene Maßnahmen mal genannt, die wir meines Erachtens denken, die absolut notwendig sind. Denn wir haben im Jahr 2000 aufgrund der Krise des deutschen Fußballs haben intelligente Köpfe wirklich wichtige Entscheidungen getroffen mit dem Talentförderprogramm, mit den Leistungszentren, die überall eingeführt wurden. Und ich sage immer, im Jahr 2000 wurde es entschieden, im Jahr 2010 bei der WM in Südafrika haben wir die ersten Ergebnisse gesehen. Das waren die Spieler, die Özils, die Boatengs, die Khediras, die Hövedes, die Hummels, die Neuers. Das waren alles die Spieler, die von diesem Programm schon profitiert haben. Wir haben es aber nicht mehr justiert. Wir haben eigentlich uns dann, möchte ich fast sagen, zu lange feiern lassen und waren sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Die ganze Welt hat auf uns geschaut. Aber wir sind nicht den nächsten Schritt gegangen. Und der ist jetzt absolut notwendig. Und die DFB-Akademie, in der sich unsere komplette Ausbildung und ein ganz neuer Bereich, die Innovation und Entwicklung, befindet, die muss einfach mit ihrem Wissen, mit ihren Programmen, mit ihren Projekten und auch Dienstleistungen für den gesamten deutschen Fußball dazu beitragen, dass das auch durchgezogen werden kann.
Dabei wollen Sie aber sowohl als auch, wenn ich das richtig verstehe, also Sie wollen die Eliteförderung, aber in dieser DFB-Akademie auch Serviceleistungen geben für die Regional- oder für die Landesverbände. Wie soll das gehen?
Ja, ich denke immer so ein bisschen, im ersten Schritt machen wir uns Gedanken um die Spitze, so wie meinetwegen Mercedes sich in der Formel 1 Gedanken macht über das Formel 1 Auto, wie die beste Bremse funktioniert. Aber irgendwann finden wir diese Bremse auch in der A-Klasse oder in der B-Klasse im kompletten System. Und wir möchten schon mit der Akademie, die im ersten Schritt mal ein Gedanke ist, aber dann in Frankfurt halt mit dem großen Gebäude, gemeinsam mit der Verwaltung, das sportliche Zuhause des deutschen Fußballs ist. Wir möchten auch Anlaufstelle sein. Wir möchten für jeden da sein, der im Fußball tätig ist, indem wir einfach das Wissen, was wir in der Spitze sammeln, herunterbrechen, natürlich im anderen Tiefe und Schwierigkeitsgrad, bis auf die Basis. Und natürlich hört sich es im Fußball nicht toll an, aber Digitalisierung wird da in Zukunft auch eine Rolle spielen. Also wird vielleicht in 5 Jahren unser Jugendtrainer oder der Papa, der seine Kinder trainiert, mit dem iPad neben dem Platz stehen und eigentlich die Trainingsmöglichkeiten und Übungen entsprechend eben dann auch von uns geliefert bekommen.
Sie haben das, wenn man sowieso sogar den ganzen deutschen Fußball eigentlich seziert, ne? Da gab es eine Rede von Ihnen auf dem DFB-Bundestag, die viel beachtet worden ist. Und ich will daraus mal ein bisschen zitieren, um unsere Zuschauer ins Bild zu bringen, aber um weiterzukommen in dem, was Sie planen. Also dabei haben Sie auch einige Defizite ausgemacht, wie zum Beispiel zu mannschafts- und ergebnisorientiertes Spielen und Trainieren, zu wenig Freiräume für die persönliche Entwicklung der Spieler. Talente werden zu wenig weiterentwickelt, haben Sie gesagt. Und es gibt fehlende Spielmöglichkeiten für die Talente auf höchstem Niveau. Wie aber wollen Sie das ändern auf die Schnelle?
Wir haben eigentlich gesehen, dass wir natürlich immer mehr professionalisiert haben. Aber dass natürlich das auch dazu geführt hat, dass die Leute und vor allem die Trainer, die dort arbeiten, häufig dann auch an den Ergebnissen gemessen wurden. Und wir haben den Fußball dann sehr schematisch beigebracht. Da sind wir ja gut organisiert, wir Deutsche, dass wir das dann auch entsprechend schablonenhaft durchführen. Aber man hat eigentlich die Entwicklung des Spielers vernachlässigt. Das machen wir auch an Zahlen deutlich, wo wir merken, 3/4 unserer U-Nationalspieler sind aus dem ersten Halbjahr. Das heißt also, die aus dem zweiten Halbjahr sind ja nicht untalentierter, aber die werden einfach vergessen und werden frühzeitig selektiert, weil sie da noch nicht mithalten können. Und da müssen wir an verschiedenen Punkten ansetzen, an der Ausbildung natürlich und an den Strukturen. Also zum Beispiel Wettbewerbe schaffen, die einfach freiere Spielen mehr ermöglichen. Das kann Bambini im kleinen Bereich sein, mehr 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Also wenn du mal in Bremen irgendwo auf den Platz gehst und du schaust dir mal an, wie die 6-Jährigen spielen, da berührt einer vielleicht alle 8 Minuten den Ball, ja, und guckt noch irgendwelche Sonnenblümchen nach. Bei 2 gegen 2 schafft er das schon nicht mehr. Hat er viel mehr Kontakte, berührt viel mehr. Und ich habe halt von dieser Bolzplatz-Mentalität gesprochen oder dem Bolzplatz-Spieler. Es wird immer schwieriger, Bolzplatzspieler zu haben, aber wir müssen natürlich durch die Wettbewerbe, durch Trainingsübungen, durch Anweisungen das ein bisschen simulieren, ja, dass man da mehr Freiheiten zulässt.
Dann aber auch das bisher klassische Liga-Prinzip außer Kraft setzen bei den Nachwuchsmannschaften. Ja. Wird das angenommen?
Also erstmal ist klar, das hat man ja schon bei der dritten Liga gehört, und das ist jetzt meine Aufgabe, so ein bisschen hier und da reinzupieksen und anzustoßen, dass man sich diesen Themen öffnet. Wir haben ja mit 250 Experten aus den Landesverbänden und den Profiligen gesprochen. Also das, was wir sagen, haben wir nicht selber ausgedacht, sondern haben wir aufgenommen von den Experten, die vor Ort arbeiten. Aber Veränderung will irgendwie so keiner. Ja? Und wir haben zum Beispiel ein Beispiel genannt. Schafft man es im oberen Juniorenbereich einfach auch mal Wettbewerbsspiele abzuschaffen? Klingt im ersten Moment verrückt, weil wir ja auf der anderen Seite auch diese Gewinnermentalität wachsen lassen wollen. Aber wir wollen natürlich dadurch ermöglichen, dass Trainer und Spieler mehr Möglichkeiten haben, auch mal anders zu denken, freier zu denken. Wenn ein Trainer und ein Spieler immer unter dem Druck stehen, ich muss dieses Spiel gewinnen, sonst steige ich ab oder sonst kriege ich eine schlechte Note, wird er nie den Mut haben, gewisse Dinge anzugehen.
Hört sich toll an, aber wie soll das denn wirklich jetzt konkret aussehen, wenn Sie Wettbewerb abschaffen wollen? Was sollen die machen, die Jugendlichen?
Das machen wir jetzt. Also wir hatten den Auftrag, einfach auch mal frei zu denken. Das haben wir jetzt. Und der nächste Schritt ist einfach, dass mal diese konkreten Vorstellungen auch mal wirtschaftlich zu benennen, strukturell zu benennen, was es bedeutet. Und dann würden wir natürlich auf die entsprechenden Entscheidungsträger zugehen. Das bedeutet wieder viele Gespräche, bedeutet wieder viel Überzeugungsarbeit, bedeutet auch Gemeinschaftsarbeit. Also wenn man über die dritte Liga spricht, kann man das nicht über die dritte Liga machen, dann muss es natürlich gemeinsam machen. Aber für mich ist einfach wichtig, dass wir da mit freiem Geist rangehen und vor allen Dingen auch, und das müssen wir machen, wir müssen eine nächste Kehrtwendung machen. Wenn wir so weitermachen, überholen uns die anderen noch mehr und da müssen wir uns einfach den neuen Gegebenheiten stellen und auch mutige Schritte gehen.
Nun sagen Sie auch, ein Spieler, gerade ein Junger, braucht eigentlich mehr Einsatzzeit. Praktisch ja. Eine Ihrer Forderungen. Genau. Wie kriegt man das hin? Weil ich stelle mir die Frage, machen die Vereine das mit?
Ja, also deswegen, wir haben es auch mit den Vereinen gesprochen und da sind sie zum Beispiel sehr positiv. Nenne einfach mal so ein konkretes Beispiel, sonst bleibt es immer so abstrakt, ne? Das ist immer schwer. Jetzt kann es passieren, dass ein Spieler aus dem Leistungszentrum, ein 16-Jähriger, am Wochenende mit dem Bus 2,5 Stunden zum Spiel fährt, nicht zum Einsatz kommt, wieder 2,5 Stunden zurückfährt. Er hat eigentlich ein verschenktes Wochenende, ist gleichzeitig frustriert. Das ist auch passiert, weil die Mannschaft nicht absteigen will, unbedingt gewinnen will. Wenn wir jetzt anders hingehen und auf einmal diese anderen Wettbewerbsformen schaffen und Leistungszentren aus der ersten, zweiten, dritten Liga unter sich spielen und auch Spielwochenenden machen, dann kann es sein, dass er diese 2,5 Stunden fährt, dass er an 2 Tagen Spiele hat und dass er zum Beispiel anstatt 2x45 Minuten 3x30 die Zeit gibt und jeder Trainer zum Beispiel die Vorgaben bekommt, jeder Spieler muss mindestens 30 Minuten spielen. Und diese Spiele jetzt aber nicht für die endgültige Auf- und Abstiegstabelle zählt, sondern eher Entwicklungsspiele sind. Ich glaube, das führt wirklich dazu, dass dann auch Trainer und Spieler diesen Mut haben, diese Entscheidung zu treffen und Trainer dann auch danach bewertet werden, welche Spieler sie entwickeln und nicht nur, welche Ergebnisse sie erzielt haben.
Geht, glaube ich, im Nachwuchsbereich sogar ganz gut. Das könnte man durchsetzen. Dann kommt aber einer halt so in so eine Profimannschaft, ist 19 Jahre alt und Sie sehen da ein großes Talent, fordern auch eine Mindesteinsatzzeit. Bei Niko Kovac zum Beispiel. Ne?
Ja, das wäre schön. Also im Profibereich bei der Bundesliga kann ich es natürlich nicht einfordern. Wir müssen natürlich sehen, dass wir, dass wir den Weg dorthin möglichst viele Möglichkeiten den Spielern bieten, auch Spielpraxis zu sammeln. Ich hatte das Thema dritte Liga angesprochen. In Italien oder Spanien hat man 3 Ligen in der dritten Liga, also sie ist gedrittelt. Die Engländer haben zwar auch nur eine dritte Liga, aber sie haben weitaus mehr Mannschaften in der ersten, zweiten und dritten Liga. Also dort gibt es viel mehr Mannschaften und Möglichkeiten für die Spieler zu spielen. Aber selbst wenn es nur eine eingleisige dritte Liga ist, wie schaffen wir es, Anreize zu schaffen noch weiter, dass diese Spieler dann eben entsprechend die Spielpraxis sammeln. Im Profibereich muss man seinen Frieden geben und da mache ich keinen Verein Vorwurf. Da geht es wirklich ums Überleben, da geht es um die Tabellensituation und da muss halt ein Trainer und auch ein Verein natürlich wirklich das volle Leistungsprinzip anwenden.
Es ist ja alles auch eigentlich eine Wette auf die Zukunft und könnte nach sich ziehen, dass vielleicht die deutsche Nationalmannschaft wieder halt befeuert wird. Auch was das Image angeht. Wie sexy ist die Nationalmannschaft heute noch?
Aber wenn man die Spieler sieht, glaube ich, Serge Gnabry und Leroy Sané und andere immer noch sehr sexy und attraktiv. Aber der sportliche Erfolg ist natürlich am Ende immer entscheidend. Das weiß man.
Die Stadien sind nicht mehr voll. Worauf führen Sie das zurück?
Ja, das sind sicherlich unterschiedliche Aspekte. Fußball findet natürlich überall statt. Wenn wir in Dortmund spielen und man weiß im Vorhinein, Messi spielt nicht und es gibt noch viele verletzte Spieler, kann man es eigentlich auch keinem böse halten, wenn er sagt, jetzt gehe ich da doch nicht hin, ich habe lieber noch ein Dortmund-Spiel, habe ich schon gekauft. Ist halt auch eine starke Belastung für die Fans generell. Wir machen uns darüber Gedanken. Vielleicht ist auch die Zeit vorbei, dass man in die ganz großen Stadien geht. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir eigentlich wieder, wenn wir diesen attraktiven, guten Fußball spielen, sind die Fans auch da.
Muss man sich auch Gedanken machen um das Image der Nationalmannschaft vor dem Hintergrund, dass halt wirklich sie so in diesem Spannungsfeld Sport und Politik sind. Ich spreche da halt die Geschichten an mit Özil, mit Gündogan. Wie will der DFB mit solchen politischen Geschichten in Zukunft umgehen? Will er sich da anders positionieren als bisher?
damit muss ich mich ständig beschäftigen. Ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Da kann man sich nicht rausstehlen. Auf der einen Seite wissen wir alle, es sind junge Menschen, es sind junge Spieler, sie sind auch keine Politiker, sondern Sportler. Aber unsere Aufgabe ist es, und dem werden wir uns nochmal intensiver annehmen, dass wir einfach uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir die Spieler sensibilisieren, dass wir auch gewisse Richtlinien irgendwo vorgeben. Man kann gewisse Dinge natürlich nicht alle im Griff haben, zumal wenn die Spieler jetzt nicht bei uns sind. Aber gerade in Zeiten der Social Media muss sich jeder Spieler deutlich machen, dass er als Nationalspieler auch ein Repräsentant dieser Nationalmannschaft ist und in seinem Handeln und auch Aktivitäten viele Dinge berücksichtigen muss. Und die kann vielleicht manchmal ein junger Mensch in einigen Aspekten nicht, aber gerade deswegen ist mehr Vorsicht als Wagemut natürlich gefordert.
Da komme ich natürlich sofort auf Özil, der sich halt jetzt geäußert hat und gesagt hat, wo Sie sagen, das kann ein junger Mensch nicht immer. Ich habe mich auch alleingelassen gefühlt vom DFB. Da hat sich gar keiner gemeldet vorher, hat vorher keiner mit mir geredet. Ist das ein Nachtreten oder können Sie es nachvollziehen?
Also es gibt, glaube ich, einen Indianerspruch, der sagt, geh erstmal 3 Tage in den Mokassins des Menschen, dann kannst du über ihn urteilen. Und das habe ich mir eigentlich auch angewöhnt, nicht zu schnell zu urteilen. Und wenn man dann mit dem Menschen mal spricht, und ich habe mit ihm während der WM gesprochen, ich habe jetzt auch mit Ilkay gesprochen zum Beispiel, dann sieht man vielerlei Aspekte und das ärgert oder macht einen dann manchmal auch wütend, wenn Menschen außerhalb sehr leichtfertig urteilen oder klare Meinungen haben. Ich weiß nicht, ob es ein Nachtreten war. Es tut mir ein bisschen leid, weil wir haben alles Mögliche versucht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Das fanden wir persönlich sehr enttäuschend nach so einer langen Zeit.
Haben Sie
heute
Kontakt oder ist es offen?
Wir haben keinen Kontakt. Ich hatte noch einmal einen SMS-Kontakt. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist nicht mehr gewünscht. Wir schauen auf eine unglaublich schöne und dankbare Zeit zurück und bedauern es auch sehr, dass die WM, die Aktionen und das, was bei der WM passiert hat, dazu geführt hat, dass dieses Verhältnis nicht mehr da ist. Und muss uns ein Auftrag sein, das natürlich in Zukunft nicht mehr passieren zu lassen.
Wenn Sie die Res Gnoan, die Res Özil sehen, die Sache, sagen wir mal, für die Nicht-Altlateiner, wenn Sie das sehen, wäre ein Verhaltenskodex vielleicht eine Maßnahme, um in der Zukunft da halt wirklich eine Linie reinzukriegen?
Wir haben ja einen sogenannten Verhaltenskodex oder wir haben eigentlich unsere Regeln. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, dass 1, 2 solcher Maßnahmen das übertünchen, dass eigentlich kein Nationalspieler sich irgendwo was hat zu Schulden kommen lassen. Also die Jungs, die ziehen so super mit, die sind so respektvoll, die machen es so mit Spaß. Wir haben gerade nach der WM 2018 auch wieder die Fannähe mit Autogrammen am Bus und öffentlichen Trainingseinheiten. Also da wird das Image so ein bisschen, leider Gottes, zu schlecht übertüncht. Es sind natürlich gewisse, wie ich vorher gesagt habe, Richtlinien, wo man sagt, passt da bitte auf, aber man kann dann natürlich nicht alle Fälle abdecken. Aber es gibt natürlich schon Dinge, wo man dann natürlich dann vielleicht auch als Führung mal sagen muss, jetzt geht's nicht mehr. Ne? Aber das ist bisher nicht eingetreten.
Durch solche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorkommnisse kriegt der DFB und auch die Nationalmannschaft aber auch häufig Gegenwind. Wird dieses ganze Gebilde Ihrer Einschätzung nach zu stark kritisiert?
Häufig zu stark. Manchmal hat man auch so den Eindruck, es wird gerne genutzt. Ja, man schlägt ja gerne, man kann es alles auf den DFB schieben. Der DFB ist dann eigentlich für alles schuldig. Auf der einen Seite sage ich, ist klar, du stehst mit der Nationalmannschaft oder als DFB natürlich im Rampenlicht. Generell haben es große Institutionen, ob es Parteien sind oder Verbände oder auch die Kirche, haben natürlich eher ein schwierigeres Image, müssen sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Damit muss man leben und reagieren, muss man darauf reagieren. Ich fand jetzt, bis auf die Zeit bei der WM, hat eigentlich auch die Nationalmannschaft immer faire, saubere Kritik erfahren und damit muss man natürlich dann auch umgehen können.
Komischerweise gibt es aber auch Kritik aus dem eigenen Fußballnest. Nehmen Sie mal Uli Hoeneß, der hat schon mal wieder die Abteilung Attacke rausgeholt.
werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden, ohne Grund. Wir kriegen ständig vom DFB-Theater zuerst die Ausbeutung, die unmögliche Ausbeutung, die Art und Weise, wie wir die drei Spieler hier schlecht behandelt wurden und jetzt dasselbe wieder mit Manuel Neuer, dass man das zulässt.
Von den verhandelnden Personen hätte ich schon erwartet, dass man den Herrn Ter Stegen schon mal in die Ecke stellt. Und deren Stärke ist ja immer, sich in den Wald zu gehen und zu pfeifen.
Ja, wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben. Ja?
Beim DFB?
Das können wir. Ja? Schönen Abend. Tschüss.
Danke, schön.
Was steckt hinter solchen Attacken, Oliver? Warum nimmt sich Uli Hoeneß den DFB immer als Zielscheibe?
Ja, also in der Situation habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Wir haben ja häufig schon miteinander gefetzt. Und es ist einfach nett, auch mit Uli Hoeneß sich zu fetzen, weil er natürlich auch die direkte Konfrontation dann auch Person in Person nicht scheut. Und wenn es in der Vergangenheit häufigerweise, wo ich gedacht habe, ja, er muss ihm schon ein bisschen Recht geben oder es gibt Situationen, was hier eigentlich der Fall, wo ich gedacht habe, wieso kommt das jetzt? Habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob er in der Situation von Bayern München ablenken wollte oder natürlich, was auch gerne ist, immer mal eine Person oder eine Institution angreifen, dann kann man sich daran festhalten. Aber ich glaube, wir haben mehr als deutlich gemacht in der Vergangenheit, wie der DFB, also die Nationalmannschaft, die Spieler nicht beschädigt hat, sondern eigentlich auch Spieler wieder aufgebaut hat. Ich denke nur an Bastian Schweinsteiger, der bei Bayern in der Krise war und dann später auch dank der Nationalmannschaft auch wieder zu Stärke gefunden hat. Wir haben letztendlich das Image eines Vereines, nicht nur bei Bayern München, auch bei allen anderen, wenn sie im Ausland sind, wenn sie in China und Amerika auftreten, ist unter anderem auch, weil sie Nationalspieler haben, die bei der WM Großartiges erreichen. Ich sage immer, welche Bilder bleiben dir von Spielern eigentlich hängen? Ich würde mal sagen, 80% der Bilder im Trikot der Nationalmannschaft. Und deswegen haben wir da schon eine starke Funktion. Und dass man sich mal so fetzt, ist auch okay, ja. Aber wir haben ja weiterhin alle Spieler und trotzdem ein gutes Verhältnis.
Ja, aber aus der Position der Stärke heraus, warum lässt sich dann der DFB so viel gefallen?
Also jetzt in der Situation haben wir auch gar nicht reagiert, weil man natürlich auch das Medienspiel dann nicht mitmachen will, weil wir letztendlich auch im direkten Kontakt sind. Ja, und das wurde dann in der Situation ja auch von vielen schon sehr eindeutig kommentiert, sodass es da bei uns keinen Bedarf mehr der Reaktion gab. Ist aber sicherlich so, dass wir in der Vergangenheit häufig auch in anderen Themen der DFB eher zurückhaltend ist. Das kommt aus seiner Geschichte heraus, eher ruhig als großer Verband, nicht zu forsch auftreten und wir dadurch natürlich häufig in der Defensive sind.
Was ist denn, wenn der Manager der Nationalmannschaft mal zum Präsidenten des FC Bayern fährt, vom Starnberger See in den Tegernsee ist es nicht ganz so weit und man mal unter vier Augen redet?
Das wird auch noch kommen, ja, auf jeden Fall. Wir haben eigentlich immer ständigen Austausch und Kontakt, nach der Geschichte nicht. Hatte auch kurz überlegt, aber irgendwie habe ich wirklich in der Zeit A, viel zu tun gehabt, aber B, auch irgendwie keine Lust verspürt, mich darüber auszutauschen.
Wenn man dann aber hört, dass der FC Bayern überlegt, dass er keine Nationalspieler mehr abstellt, wie wird das wahrgenommen bei Ihnen, bei Joachim Löw?
Also wir haben es gar nicht groß diskutiert. Also erstens ist es ja mal so, rein von der Formalie, jeder Verein muss seine Spieler abstellen. Da hatten die Bayern ja gerade eine große Diskussion mit den Franzosen. Aber letztendlich ist es ein Miteinander. Es geht genauso wie beim Projekt Zukunft. Natürlich gibt es mal kurzfristig Eigeninteressen, aber wichtig ist doch, dass wir immer wieder an einen Tisch kommen und sehen, dass wir gemeinsame Ziele haben. Ich glaube, die Nationalmannschaft ist das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Sie macht unglaublich viel für den deutschen Fußball. Davon profitieren auch die Vereine. Aber wir wissen natürlich wohl, dass die Spieler in den Vereinen ausgebildet werden und dass natürlich im Profibereich auch die Vereine die Spieler zahlen. Und deswegen kann das einfach nur miteinander gehen. Und das ist übrigens auch die Stärke in Deutschland gegenüber anderen Verbänden, dass genau eigentlich, sagen wir mal, Profifußball mit Verband an einem Strang ziehen.
Damit haben Sie es wunderbar abgerundet und uns bleibt dann noch die berühmt-berüchtigte Schnellfragerunde mit Oliver Bierhoff. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Torra on Tour, heute mit Oliver Bierhoff, dem Manager der deutschen Nationalmannschaft. Schnellfragerunde zum Schluss. Golden Goal oder WM 2014?
WM 2014.
Da denken Sie mannschaftsdienlich, oder?
Nee, es war einfach in Brasilien Weltmeister werden. Und als Manager hast du dieses Projekt ja viel länger noch geplant und gemacht, als teilweise als Spieler, wo du einfach nur richtig stehen musst.
Deutscher Meister, Bayern oder Dortmund?
Bayern München.
Lass ich einfach so stehen. Sterne, Restaurant oder Kneipe?
Mit Freunden Kneipe. Einmal im Jahr Sterne-Restaurant, wobei ich gar nicht so ein Freund bin von so vielen hochgestylten Menüs. Da mag ich eher die sehr gute, aber einfache italienische Küche.
Weil Sie auch relativ lange in Italien gespielt haben, ne? Strenger oder milder Papa?
Eher milder Papa. Mit Prinzipien.
Mit Prinzipien. Wenn man eine Tochter hat, dann neigt man sowieso als Vater mehr zur Milde, als wenn man einen Sohn hat, oder?
Das auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, eh immer so, wenn man weniger zu Hause ist als der andere Ehepartner, dann kann man ja da den Ausgleich schaffen. Aber es gibt einfach natürlich gewisse Grenzen, die man nicht überschreiten darf.
Die fieseste Frage am Schluss, Neuer oder Ter Stegen?
Das ist echt fies. Ne? Ich liebe beide und es sind beide so super Typen. Aber Jogi hat es ja auch gesagt, die Trainer haben sich für Neuer entschieden.
Danke für die klare Auskunft. Oliver Bierhoff, hat ganz viel Spaß gemacht und viel Erfolg für das Projekt Zukunft. Ja. Das wünschen wir Ihnen, genauso wie die erfolgreiche EM-Quali. Danke. Ja. So, liebe Zuschauer, das war's also für heute. Am nächsten Montag sind wir wieder für Sie da. Dankeschön. Schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.